Wie wollen wir leben? Das ist die große Frage. Leben in Fülle wäre gut, oder? Und darüber wenn wir darüber denken in dieser Predigtreihe nach, weil wir lernen von einem Mann, der König war, einer der bekanntesten Könige in der Geschichte Israels, König David, der auch viele Höhen und Tiefen im Leben erlebt hat und der uns da einiges zu sagen hat. Viele seiner Texte sind in das Gebetsbuch des Volkes Israel aufgenommen worden und auf diesem Wege auch in die christliche Kirche hineingekommen. Dieser Mann hat alles Mögliche erlebt. Er begann seine Karriere als Hirte auf dem Feld, hat dort erste Leitungserfahrung gesammelt, hat dann später einen Trupp von Räubern angeführt und später ist er dann zum König berufen worden. Dieser Mann hat alles Mögliche erlebt und er hat uns ein Gebet hinterlassen, in dem er quasi die Rollen getauscht hat. Er ist Schaf, Gott ist der Hirte. Psalm 23. Ein altes Gebet neu entdecken für uns heute. Wenn wir diesen Psalm eine kurze Überschrift geben wollen, dann könnte man sagen, es ist ein Leben ohne Mangel. Darum geht es in diesem Text. David zeigt uns hier ein Bild von seinem Gott und lädt uns ein, dass wir uns damit hineingeben, dass es unsere Beziehung zu Gott verändert und neu gestaltet. Beziehungen verändern sich ja auch im Laufe des Lebens und es ist leider so, dass auch Ehen scheitern, Freundschaften scheitern, Völker gehen leider manchmal aufeinander los. Und David lädt uns hier ein, die Beziehung zu Gott auf eine neue Art und Weise zu gestalten, indem er uns Anteil nehmen lässt an seiner eigenen Erfahrung. David sagt zum Beispiel, wenn du Angst hast im Leben, würde er vielleicht sagen, ich kann das verstehen, ich habe das selber erlebt. Ich habe Angst um mein Leben gehabt, mehrere Male. Aber ich will dir auch meinen Gott zeigen. Ich will auf der einen Seite sagen, ich verstehe das und auf der anderen Seite will ich dir sagen, das ist mein Gott. Darum geht's. Wir wollen eine Perspektive auf Gott bekommen, die uns im Hier und Jetzt hilft, unser Leben in Fülle zu leben. Und heute wird es finster. Heute geht es um die Finsternis. Ich habe da mal ein schönes Bild gewählt, wo es dunkel ist, aber eben auch irgendwas an Licht aufstrahlt. Und darum soll es heute gehen in unserem Text. Wir sind heute bei Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier ist also die Rede von Finsternis. Das Tal des Todes, wie es in einigen sehr, sehr alten Übersetzungen drinsteht, in der Septuaginta und in einigen alten hebräischen Texten, wo man das übersetzen könnte als das Tal des Todes. Das ist nicht nur ein stockfinsterer und einsamer Ort, sondern ein Ort, wo die Bedrohung durch das Böse zum Greifen ist. Das ist ein Ort, wo man nicht sein will. Das ist ein Ort, der einem Angst und Bange macht. Und dieses Wort kommt häufig in dieser Dualität vor im Hebräischen, in der Bibel, von Licht und Finsternis. Darum geht es häufig. Das ist eine Finsternis, das ist ein Land, wo es keine Wiederkehr gibt, wo es keine Ordnung mehr gibt, wo es das Totenreich beschrieben wird. In Hiob 38 wird das so beschrieben, das Totenreich als das Tor des Todes und Tore der Finsternis. Also da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man ein sich selbst reflektierendes Schaf ist. Und ich über meine eigene Situation nachdenke und denke so, ich Schaf, da Todesreich und Finsternis und das ist wirklich schlimm. Wir sind in Gefahr. Das ist ganz realistisch. Wenn ich ein Schaf bin und an dieses finstere Tal schaue, dann ist Furcht eine angemessene, normale Reaktion. Ja, da ist dunkel. Ja, das ist echt nicht schön. Ja, das ist Hölle. Ja, da ist Tod und Teufel. David sagt aber, ich fürchte kein Unglück. Und er nennt dann zwei Gründe. Der erste ist, denn du bist bei mir. Der Gott, der mir mein Leben gegeben hat. Wir haben das in Vers 1 uns angeschaut. Jahwe, der Gott, der da war, der immer da war, der ist hier mit mir. Ich bin nicht allein auf weiter Flur. Ja, da ist Finsternis. Ja, da mag Tod und Hölle auf mich zukommen. Aber ich bin nicht allein. Das zweite ist, dein Stecken und Stab trösten mich. Der gute Hirte geht voran. Ich sehe ihn vielleicht nicht, weil es so dunkel ist, aber ich höre, wie er den Stock setzt. Tack, tack, tack. Und wir gehen im Hören hinterher. Und dieser Stab und dieser Stecken und dieser Stab, die dort die er in der Hand hat, der ist bewaffnet. Also Achtung, mein Gott ist bewaffnet. Mein Herr ist bewaffnet. Ich brauche also keine Angst haben vor dem, was mir da entgegenkommt. Mein Gott ist in Kontrolle. Und hier ist der Platz, wo sich wirklich jeder selbst einbringen kann mit seiner eigenen Erfahrung, mit seinem eigenen Leid, mit seiner eigenen Situation. Und ich möchte wieder diesen Text aus dem Psalm neben einen anderen Text legen aus dem Neuen Testament und dann versuchen, das auszulegen. Ich möchte einen Text anschauen aus Johannes 10. 10, Vers 22 bis 30. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sag es frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. In dieser Situation ist es wichtig, im Blick zu behalten, dass wir hier, dass Johannes beschreibt, dass die Tempelweihe, das Fest der Tempelweihe. 167 vor Christus war der Tempel zerstört worden, er war verwüstet worden. Und 3 Jahre später gab es Aufstände. Mit einem Handstreich wurden die Aufständigen niedergemetzelt. Judas Makkabäus hat sie angeführt, ist später König geworden. Der Tempel wurde wieder neu geweiht und das feiern die Menschen an der Tempelweihe. Chanukka. Gott reinigt seinen Tempel, gibt den Tempel wieder zurück. Es ist aber nicht nur eine Befreiung durch Gott, sondern auch ein Gedenken an diesen König, der dort eingreift, den man dann ehrt. Und das hat Sprengkraft. Hier ist einer, der sagt: Ich bin Hirte, aber ich mache das nicht mit dieser Gewalt. Ich werde hier etwas Neues aufrichten, aber nicht mit dem Schwert in der Hand. Und dann steht die Frage im Raum: Bist du der Messias? Kannst du uns also das sagen und tun, was du da gerade machst? Hast du das Recht dazu? Jesus sagt dann: Schaut doch auf meine Werke. Schaut doch auf das, was ich tue. Wenn ihr dann nicht die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht, was soll ich denn dann noch sagen? In Versen 25 und 26 dann sagt, also hier ist dann, dass da Leute vor ihm stehen, die einfach nicht glauben. Ihr entscheidet euch trotz der Werke, die ich tue, nicht zu glauben. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, dass Johannes hier ein Evangelium schreibt an Christen, die also nach Tod und Auferstehung diese Botschaft hören, das ist also, die im Hinterkopf haben, hier spricht einer, Jesus, der hat den Tod überwunden, der hat nicht nur ein paar Wunder gemacht, so noch ein bisschen hier aus der Zauberkiste und da nochmal ein Trick und da nochmal ein Wunder, sondern dieser Jesus, der hier vor uns steht, auch im Geist, der ist ans Kreuz gegangen, der ist in die Finsternis hineingegangen, der ist in das Tal des Todes hineingegangen, der hat den Tod besiegt. Und das gibt Leute, die glauben ihm nicht. Und ich stelle mir das so vor, wenn du das Johannesevangelium liest und diesen Text von David im Hinterkopf hast, das Tal des Todesschatten, dass du dann anfängst zu verstehen, wenn du in einer christlichen Kirche bist. Im Tal des Todes brauche ich keine Angst haben, weil mein Hirte den Tod überwunden hat. Mein Hirte hat dem Tod die Macht genommen. Am Kreuz. Und in der Auferstehung hat er gesiegt. Wenn wir Matthäus Evangelium lesen, Kapitel 27, Vers 50. Jesus ist gerade gestorben, da heißt es dann, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben nach unten. Die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Die Gräber gingen auf. Und das ist das, worauf wir auch hinleben als Christen, dass eines Tages alle Gräber aufgehen werden und Jesus uns herausrufen wird aus den Toten, alle Menschen, die jetzt schon gestorben sind. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Über diesen Jesus sprechen wir hier. Und Jesus zeigt dann auf einige Leute vor ihm, die dort stehen und sagt, ihr seid nicht meine Schafe. Es gibt also dort zwei Menschengruppen. Das eine sind Menschen, die Jesus nicht glauben, die nicht an das Werk, was er getan hat, glauben. Was soll er denn noch tun? Und in der Bibel gibt es viele Bilder für diese Menschen, die nicht glauben. Ihr seid nicht meine Schafe. Es gibt reißende Wölfe. Es gibt auch den Wolf im Schafspelz. Die gehören nicht alle nicht zu Jesus. Da gibt es Hunde, die in der Bibel beschrieben werden. Ihr Lehrer häufig. Sie können nicht Schafe von Jesus genannt werden. Der andere, die er anspricht, das sind meine Schafe. Das ist die zweite Gruppe. David gehörte ganz bestimmt zur zweiten Gruppe, den Glaubenden. Er hat gesagt, ich gehöre zu Jahwe, ich gehöre zu Gott. Und wir glauben, dass der Gott des alten Bundes, an den David glaubt hat, den er anbetet, in Jesus Christus am deutlichsten offenbart hat. Da ist Gott sichtbar geworden. Hier bin ich, Offenbarung. Gott in Person. Das Wort wurde Fleisch. Und David mag gedacht haben, wie das mit den anderen Menschen ist, den anderen Schafen, den anderen Viechern, den Hunden und so weiter, ist mir egal. Aber ich gehe durch das Todestal hindurch mit diesem Gott. Mein Gott hat den Tod besiegt. Mein Gott wird in die Finsternis gehen. Mein Gott ist in die Finsternis gegangen. Paulus drückt es so wunderbar aus dem Kolosserbrief. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht genommen und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist die Haltung vom Neuen Testament. Das ist die Haltung einer neutestamentlichen Gemeinde, wenn wir uns diesem dunklen Tal begegnen, wenn wir dort der Finsternis begegnen. Dieser Gott ist der Einzige, der in der Lage ist, da mit uns hindurchzugehen. Das ist die Begründung für, darum fürchte ich kein Unglück. Weil dieser Gott mit mir ist. Diese gleiche Haltung sehen wir bei Paulus im Römerbrief. Er zählt einiges an Unglück auf, was einem passieren kann. Wirklich Finsternis. Wirklich schlimm. Und sagt am Ende dann, kein Problem will ich nicht sagen, aber wir werden nicht getrennt von Gott. Wer will uns denn trennen von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Alles Finsternis, alles Tal des Todesschatten. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist diese gleiche Kühnheit. Okay? Aber eine realistische Kühnheit. Das ist nicht so nach dem Motto, ja, das ist alles nett, das ist kein dunkles Tal, ich sehe das Licht. Das ist nicht das zu ignorieren. Sondern zu sagen, da ist das Tal des Todes. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, hat Luther gesagt. Du kannst Satan in die Augen schauen. Du kannst dem Bösen in die Augen schauen. Und sagen, in mir lebt der lebendige Gott. Ich bin unterwegs mit Jesus. Er hat dem Tod die Macht genommen. Das ist diese Kühnheit, die vom Neuen Testament dort mitschwingt. Das ist diese Kühnheit, die Glauben weckt in uns. Und Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Da sind also zwei Aspekte wichtig. Das eine ist das Hören, gewissermaßen die Ohren. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich muss also in Hörweite zu meinem Hirten sein, auch wenn es dunkel ist. Auch wenn ich ihn nicht sehe, aber ich muss ihn wenigstens hören können. Ist ja häufig so, dass man denkt, Gott, wo bist du denn? Wo bist du denn, Gott? Und es ist wichtig, dass wir dann zumindest seine Worte hören. Dass das Wort Gottes uns noch erreicht. Unseren Geist erreicht. Und das zweite ist Sie folgen mir. Sie tun etwas. Nämlich ihm hinterhergehen. Gewissermaßen die Füße. Wir gehen ihm hinterher. Die Verheißung also ist für diejenigen Schafe, die ihn hören und die ihm folgen. Das sind diejenigen, die das sagen können. Aus der Perspektive von Psalm 23, mein Hirte. Und aus der Perspektive von Johannes 10, meine Schafe. Wenn wir das sagen können, gilt uns diese Verheißung. Dann ist die Frage, erkennen wir an, dass wir sein Schaf sind? Ist uns bewusst, ich gehöre ihm mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin, mit meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist. Und ich folge ihm nach. Das ist die Frage. Es gibt Menschen, die wollen niemanden, weder im Himmel noch auf der, von niemanden, weder im Himmel noch auf der Erde geführt werden. Die wollen einfach ihr Ding machen. Und wenn ich das mache, dann bin ich alles möglich an Viech. Ob das ein Ziege, nicht sein Schaf oder wie, aber nicht sein Schaf. Wenn ich mein eigenes Ding machen will. Psalm 23, wenn man das im Hinterkopf hat, dass David selber Hirte war. Er war einer, der, wenn er sagt, Gott geht uns quasi gewissermaßen voran, er ist bei mir, der Hirte. Er wusste ja, er selbst als Hirte ist immer selber auf die nächste Weide gegangen und hat sich erstmal erkundigt. Er hat nicht seine Schafe vorgeschickt, sondern er ist vorgegangen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er ist schon da gewesen, wo er uns hinführt. Er kennt den Weg der Finsternis. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Christus ist im Tod gewesen. Christus hat das erlebt, was du und ich erlebt haben. Christus ist verraten worden. Christus ist geschlagen worden. Christus ist am Kreuz kaputt gemacht worden. Er ist da gewesen. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen in diesem Leben passieren kann, ist nicht mit dem Tod konfrontiert zu werden. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für jeden Menschen. Also er ist da gewesen an diesem Ort. Aber in Psalm 23 kommt diese Ruhe, die ausgestrahlt wird. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir. Ich werde nicht in unbekanntes Land geführt, wenn ich ihm folge. Ich mag ein Lamm sein. Ich bin vielleicht diesen Weg noch nie gegangen, aber mein Hirte ist diesen Weg schon mal gegangen. Christus ist diesen Weg schon vorausgegangen. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung von, dass dann die nächste Stufe kommt. Und das wird ja hier beschrieben, dass man durch ein tiefes Tal hindurchgeht, um auf eine neue Wiese zu kommen, auf eine neue Weidefläche zu kommen. Und wir wünschen uns ja manchmal vielleicht so eine Art Lufttransport oder Lufttaxi, so nach dem Motto, von einem Glück ins nächste Glück. Ist aber eigentlich so, im richtigen Leben nicht und auch nicht im Leben als Christ. Häufig gibt es Widerstände, häufig gibt es das dunkle Tal, wo man hindurchgeht und dann auf eine neue Ebene kommt mit Gott. Wie viele Christen können davon berichten, dass die Zeiten, wo sie durch das dunkle Tal gegangen sind, sie näher an ihren Hirten herangekommen sind, ihn besser kennengelernt haben, sie ihm mehr vertrauen. Und sie sind diejenigen, die dann die anderen Schafe ermutigen und sagen, komm mit zu meinem Hirten. Komm mit zu meinem Hirten, wenn da ein kleines, neugeborenes Lämmchen ist, das vielleicht das erste Mal diesen Weg mitgeht. Komm mit zu meinem Hirten. Er ist derjenige, der mit uns durch dieses Tal hindurchgeht. Wir leben als Christen nicht im Schlaraffenland. Das ist keine Einladung, so nach dem Motto, wenn du an mich glaubst, dann bist du reich und gesund und schön und ist immer alles so gut. Das ist nicht die Botschaft, sondern da ist das Tal der Finsternis. Es stimmt einfach nicht. Und die Jünger mussten das selber bitter erleben. 11 von 12 Jüngern sind ein Märtyrertod gestorben. Und wenn wir in die Glaubensliste in Hebräer 11 hineinschauen, da ist am Ende wird da berichtet von einigen Glaubenshelden, da heißt es dann, sie sind gesteinigt, zersägt, durch das Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten und Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Auch nicht besonders erstrebenswert. Aber das waren Glaubenshelden, sagt der Hebräerbrief. Das sind Leute, die das erlitten haben um Christi willen. Diese finsteren Täler sind also Realität. Die geplatzten Träume, die Enttäuschung, die Entmutigung, die Ausweglosigkeit. Die dunklen, schweren Tage können wohl finstere Täler sein, müssen aber nicht in einer Katastrophe enden. Das muss es nicht bedeuten, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das kann sein, dass du das Gefühl hast, ich zerbreche fast am Leben. Aber wenn du an deinem Hirten dran bist, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dieser Körper stirbt zwar. Aber was ist denn das? Was ist, wenn wir am Sterbebett von Menschen stehen, die uns lieb und teuer sind? Wir wissen doch als Christen, dass sie hier nur hindurchgehen in eine neue Herrlichkeit. Sie sind danach lebendiger als vorher. Auch das ist nicht die letzte Katastrophe, vor der wir Angst haben müssen. Und das ist das, was wir bald wieder feiern werden. Nach einem Karfreitag folgt der Ostermorgen. Das ist christliche Hoffnung. Das ist die Auferstehungsfreude, die in uns lebt. Es ist also die Frage, kenne ich die Stimme meines Herrn, meines Hirten? Kennst du Jesus? Und da geht es nicht um intellektuelles Wissen, so nach dem Motto, er ist dann und dann geboren und gestorben, sondern es geht um tiefe Verbundenheit mit ihm. In so einem dunklen Tal, da geht es ja so auch, so stelle ich mir das vor, wenn man nichts mehr mit den Augen sieht, dass es dann richtig ängstlich ist. Man hört alle möglichen Geräusche, alle möglichen Stimmen, innen und außen und alles irgendwie dringt auf mich ein. Da sind alles mögliche an Geräuschen, du musst es filtern. Du musst die Stimme deines Herrn hören. Weil im Tal des Todes, da achtest du auf jedes Knacken. Und wenn ein Schaf neben dir irgendwas blökt und irgendjemand was anderes von da sagt, dann denkst du, ist das jetzt auch für mich? Und ist das jetzt auch für mich? Sondern du brauchst eine Stimme. Und das ist die Stimme deines Hirten, des guten Hirten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der Krise. Da gibt es immer ganz viele Leute, die ganz viele Stimmen, die auf dich eindringen. Und du musst unterscheiden, ist es die Stimme von Gott oder ist die Stimme von meiner Seele? Oder es ist die Stimme vielleicht vom Feind sogar. Unterscheiden. Der Wüstenvater Antonius hat da wunderbar gewirkt. Der war in Auseinandersetzung mit Dämonen und hat gesagt, dass man unterscheiden muss zwischen dem Bösen und dem Guten. Er schreibt, wenn eine Erscheinung geschieht, so falle nicht nieder in Feigheit, sondern frage zuerst mutig, von welcher Art sie sei. Wer bist du und woher kommst du? Wer bist du und woher kommst du? Das ist eine spannende Frage, wenn du ein Teil der Finsternis bist und eine Stimme an dein Ohr kommt. Hey, geh doch mal rechts lang. Dann erstmal die Frage zu stellen, woher bist du und woher kommst du? Und glaub mir, Leute, Satan kommt nicht daher mit der Satansbibel in der Hand. Der hat manches Mal die Bibel in der Hand. Und es ist trotzdem falsch. Jesus hat das erlebt in der Wüste. Mach doch aus diesem Stein ein Brot. Geh doch auf den Tempel und er hat doch befohlen, dass dir dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du wirst bewahrt werden. Nein, es ist nicht dran. Woher kommst du? Wer bist du und woher kommst du? Das ist eine wichtige Unterscheidung. Kommst du aus der Hölle? Kommst du aus meiner Vergangenheit, aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte heraus? Oder kommst du von Gott? Das ist ein sehr hilfreicher Punkt für ein Schaf in der Finsternis, diese Frage zu stellen. Woher kommst du? Und wer bist du? Ist es die Stimme von meinem Hirten, die mir hier begegnet? Oder ist es vielleicht so ein anderes dummes Schaf, was dummes Zeug redet? Und sagt, hey, lass doch mal hier rechts lang gehen. Oder, ey, ich bin auch mal da lang gegangen und das hat funktioniert. Und das war leider der Weg in den Abgrund. Oder ist das vielleicht ein Wolf im Schafspelz? Ein Wolf im Schafspelz. Einer, der sieht aus wie ein Schaf. Und alles, was du sagst, merkst du in dir, es tötet dich ab. Und wenn ich diesem Weg folge, dann wird es nicht gut für mich werden. Ich persönlich frage mich häufig, wenn Menschen da sind, die mit mir durch ein tiefes Tal gehen, die frage ich mich, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist ein Mensch, der mich liebt. Jesus hat häufig meine eigene Frau benutzt, um zu mir zu sprechen. Häufig, wenn wir miteinander durch solche Täler gegangen sind, hat Gott sie gebraucht und hat mir den Kopf gewaschen Und Gott hat durch das gesprochen. Und ich habe in mir gemerkt, da kommt etwas zur Ruhe. Da ist etwas Göttliches drin in diesem Moment. Oder ein Freund, mit dem ich zusammen unterwegs bin, mit dem ich zusammen beten kann. Und ich merke, in mir kommt etwas zur Ruhe. Da ist Gott, der spricht. Und es gibt auch Menschen, wenn ich auf sie gehört hätte, dann wäre ich in den Abgrund gestürzt. Wenn ich diesen Menschen gefolgt wäre, in dem, was sie gesagt haben, was sie auch über mich gesagt haben, dann wäre ich vernichtet worden. Dann hätte alles verloren, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Also deswegen ist es so wichtig zu hören, auf das Hören zu achten. Bin ich mit Jesus unterwegs? Die Schafe hören meine Stimme. Manchmal muss man das noch ein bisschen üben. Das zweite eben, dieses praktische, wir folgen ihm nach. Wir folgen Jesus nach. Das ist das, was Jesus hier sagt. Sie tun, was ich sage. Und da geht es nicht darum, dass man das irgendwann mal tut, sondern das beginnt hier und jetzt. Wo keine Christusähnlichkeit erkennbar ist, ist die Frage, wessen Schaf du bist. Wo nicht diese Veränderung, diese Transformation stattfindet, ist die Frage, wem folgst du nach? Und es ist wunderbar zu erleben, im Nachfolgen, wenn man dann zurückschaut, zu merken, dass Gott durchgetragen hat. In der Rückschau festzustellen, dass er treu war. Viele dunkle Täler versteht man ja manchmal erst im Nachhinein. Manchmal versteht man sie vielleicht auch erst im Himmel. Sören Kierkegaard hat gesagt, verstehen kann man das Leben rückwärts, man muss es aber vorwärts leben. Ja, also das heißt, wenn man zurückschaut, kann man sagen, okay, das gibt mir den Mut, wieder nach vorne in den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was da ist, wenn das immer noch dunkel ist und immer noch bedrohlich ist. Vers 28 sagt Jesus, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus spricht, hier spricht er etwas über echten Frieden, den er gibt, über Trost sein, getröstet zu werden. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das tröstet ein Jünger. Keiner kann uns aus der Hand des Hirten herausreißen. Warum? Weil unser Hirte bewaffnet ist. Der hat ein Stecken und einen Stab. Zwei Gegenstände. Der eine ist dafür da, um wilde Tiere abzuwehren, der Stecken. Feinde haben diesen metallbeschlagenen, diese Keule zu spüren bekommen, wenn sie uns näher gekommen sind. Aber auch, wenn ich mich auf Abwege begebe, kann es sein, dass mir irgendwann mal so eine Keule entgegenfliegt und ich merke, okay, hier war ich auf dem falschen Weg. Ich habe es in einem Kommentar gelesen, sobald der Hirte sah, dass sich ein Schaf von der Herde absonderte, auf Giftpflanzen zulief oder sich Gefahren der ein oder anderen Art aussetzten, flog die Keule durch die Luft und jagte das eigensinnige Tier schnell wieder zur Herde zurück. Ein schönes Bild, finde ich. Manches Mal höre ich ja nicht so richtig und denke, Alter, ist das eine hübsche Pflanze, die möchte ich unbedingt essen. Das ist so eine richtig leckere, saftige, grüne Pflanze. Und der Hirte weiß, wenn du die isst, liebes Schaf, bist du tot. Und dann fliegt die Keule durch die Luft und okay, Gott, alles klar, lass mal lieber. So sorgt der Hirte für uns. So sorgt Gottes Wort für uns. So sorgt das gemeinsame Leben in der Gemeinde dafür, dass wir nicht auf Abwege geraten, indem Gott durch den anderen uns manches Mal auch ermahnt und ermutigt und Gottes Wort erreicht, dass wir eben nicht Giftpflanzen fressen oder irgendwelche Abhänge hinunterstürzen. Und der Stab ist tatsächlich das Zeichen des Trostes. Das gibt's nur bei Schafhirten. Bei Großvieh, bei Pferden, bei Schweinen ist so ein Stab völlig unnütz. Kann man nicht gebrauchen. Das ist halt ein Gegenstand, den der Hirte benutzt manchmal, um die Schafe an sich heranzuziehen, wenn sie ihm weiter wegstehen, und damit er sie untersuchen kann. Dass er dann das Fell auseinanderdrücken kann, weil manchmal sieht ein Schaf nach außen super aus, aber die Haut oder die Gelenke sind krank, aber das kann man nicht sehen. Der Stab wird auch benutzt, um die Schafe zu leiten. Ein Schaf spürt dann manches Mal, dass da ein leichtes Schubsen in der Seite ist. Und man sich wieder auf den Weg begibt. So dieses Spüren der Gegenwart Gottes. Sein Stab ist da. Diese beiden Gegenstände sind Zeichen des Trostes. Wir werden nicht umkommen. Niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Kein Schaf von Jesus ist ihm jemals verloren gegangen. Wir sind sein Eigentum. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann hat er mich mit Haut und Haaren ganz gekauft. Das kann sein, dass ich hinterher hinke. Das kann sein, dass ich manches Mal vorweg eile, wenn ich das noch nicht so ganz verstanden habe mit ihm, Nachfolge und so weiter. Aber in seiner Gegenwart bin ich sicher. Und wenn Jesus dein Hirte ist, dann kann es sein, dass ein finsteres Tal da ist. Es kann bedrohlich sein, es ist objektiv auch alles richtig. Aber es gibt diese Gewissheit, ich werde da durchkommen. Und es gibt diese reißenden Wölfe, es mag es sein, und wenn sie mich angreifen, dann gnade ihnen Gott. Selbst wenn sie schon ganz dicht an mir dran sind, gnade ihnen Gott. Mein Hirte ist bewaffnet. Mein Hirte ist bewaffnet. Und das vermittelt mir Sicherheit und Trost und Frieden innerlich. Ich habe ewiges Leben mit Jesus. Nicht erst irgendwann mal, sondern das ewige Leben beginnt heute und hier und jetzt. Ich höre mich jetzt schon seine Stimme. Ich folge ihm jetzt schon nach. Jesus spricht hier übrigens nicht nur zu einem Schaf. Es ist nicht ein Text für Individualerlösung, sondern es ist ein Text, wo wir gemeinsam als Herde unterwegs sind. Und wie ich das vorhin ja schon mal angedeutet habe, manches Mal mag es ein Schaf geben, was sich irgendwie auf Abwege begibt und dann eben durch die Bewegung der Herde wieder mit auf Spur gebracht wird, weil die Ausrichtung auf den Hirten die richtige ist. Im griechischen Urtext wird eine Verneinung benutzt, die stärkste Verneinung für zukünftiges Geschehen. Es wird keiner diese Schafe wegführen, entführen oder mit Gewalt aus meiner Hand reißen. Es wird nicht passieren. Das ist das, was der Text hier sagt. Es wird nicht passieren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In seiner Hand wird dein und mein Vertrauen wachsen. Gerade auch in Zeiten, wo wir dem Tod in die Augen schauen müssen. Ich persönlich mag an das Ende meiner Möglichkeiten kommen. Mir mag das Leben über den Kopf wachsen. Aber Gott nicht. Und wenn du denkst, oder du an den Monitor sitzt jetzt und denkst, ja, die Not ist so groß, meine Last ist so groß, dann möchte ich dich ermutigen, dass du näher an den Hirten herantrittst, dass du sagst, Jesus, hier ist meine Not. Vielleicht ist Jesus noch nicht dein Hirte. Dann ist das die Einladung, dass du das heute änderst, durch ein einziges Gebet. Können wir miteinander gleich beten. Ich lade ein, alle aufzustehen. Es ist so wunderbar, mal wieder hier Menschen zu sehen. Ich freue mich total. Und wir wollen das zusammen gleich beten. Ein Gebet, in dem du Jesus quasi zum Hirten deines Lebens machen kannst. Dass du einfach weißt, in seiner Hand wird dich niemand mehr rausreißen. Das ist das Entscheidende. Lass uns miteinander dieses Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.